Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe sind die Calgary Flames das Thema. Ist natürlich eine Vorschauausgabe wieder auf die Saison 2024-2025. Ja, die Calgary Flames sind ein Team, was sich ein bisschen im Umbruch befindet. Und ein Stück weit hat sich das in der letzten Saison schon in der Bilanz wieder gespiegelt. Da hatten sie einen fast ausgeglichenen Rekord, 38 Siege, 39 Niederlagen, fünfmal gab es einen Extrapunkt, das waren dann 81 Zähler. Das reichte dann auch noch auf Platz 5 in der Pacific, insgesamt in der NHL war es Platz Nummer 24. Allerdings, wenn man so ein bisschen schaut, naja, Platz 5, wirkt ja so, als ob sie an den Playoffs geschnuppert haben. Das war allerdings nicht der Fall. Ganze 17 Zähler Rückstand waren es dann am Ende. Also durchaus da schon deutlich die Playoffs verpasst, die Calgary Flames. Und ja, das ist sicherlich ein Punkt, wo man sich leider, muss ich sagen, und das nehme ich da so ein bisschen vorweg, dran gewöhnen muss in Calgary. Schauen wir aber erstmal einmal durch die Zahlen durch der Calgary Flames aus der vergangenen Spielzeit. 81 Punkte habe ich erwähnt. Bei den Toren lagen sie auf Platz Nummer 18, bei den Gegentoren auf Platz 22. Tordifferenz war genau dazwischen. Platz Nummer 20. Wenn ich mal auf ein paar andere der klassischen Werte schaue, die Powerplay Bilanz war 17,9%, Platz Nummer 25, das Unterzahlspiel, das lag mit 81% auf Platz 9, das war eigentlich soweit, denke ich mal, ganz solide. Ansonsten, ja, Schussquote Platz 15, Fangquote Platz 14, da ist nichts dabei, was jetzt in irgendeiner Form groß nach oben oder unten heraussticht, aber es ist eben Mittelmaß, es ist einfach nur Mittelmaß, Niemandsland der NHL und diese Anzahl der Punkte Rückstand auf die Playoff-Plätze, die zeigt eben auch schon so ein bisschen, dass die Calgary Flames da in einer Position sind, in der zumindest im letzten Jahr das eher ungünstig war. Wir wollen nachher mal gucken, ob sie sich vielleicht dieses Jahr für die Entwicklung des Vereins etwas besser aufgestellt haben. Was haben sie in der Offseason gemacht? Einiges, wenn man das auch mit anderen Teams vergleicht. Erstmal die Zugänge. Anthony Mantha kam, ja, dann letzten Endes aus Vegas, war zu Saisonbeginn noch bei den Capitals. Jake Bean von den Blue Jackets, Kevin Ball aus New Jersey, Ryan Lomback, frisch gebackener Stanley Cup Champion aus Florida, Devin Cooley von den San Jose Sharks und Tyson Berry, der hat ganz frisch einen Professional Tryout Vertrag unterschrieben. Der war in der letzten Saison bei den Nashville Predators. Wen haben sie abgegeben? Erstmal jetzt in dieser Offseason. Jakob Markström, der ist in New Jersey. Andrew Mangiapane, der ist bei den Washington Capitals. Oliver Kylington ist in Colorado. AJ Greer ist in Florida. Dennis Gilbert in Buffalo. Jordan Oesterle in Boston. Und Nikita Okutyuk, der ist in der KHL gelandet. Ja, ich habe eben erwähnt, in dieser Offseason, denn bei den Calgary Flames muss man, glaube ich, so das Fenster ein bisschen weiter spannen und ein paar Spieler mehr erwähnen, die nämlich nicht jetzt in der Offseason gegangen sind, die aber in den letzten Monaten den Verein verlassen haben vor der Trade-Deadline. Da ist ein Tyler Toffoli zu nennen, der im letzten Sommer so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat. Nikita Zadorov, Elias Lindholm, Noah Hannafin, Chris Tanev, Jakob Markström, dann eben derjenige, der jetzt zum Schluss mit dabei war. Und da hört man schon, da sind prominente Namen mit dabei, da sind Leistungsträger mit dabei gewesen. Und die Calgary Flames haben einen Rebuild eingeleitet. Vielleicht zum ersten Mal im letzten Jahrzehnt, vielleicht in den letzten Jahrzehnten, dass sie wirklich deutlich sagen, okay, komm, bevor wir jetzt hier im Mittelmaß rumdümpeln und einfach die Playoffs nicht erreichen können oder vielleicht mal erreichen und dann in der ersten, maximal zweiten Runde rausfliegen, versuchen wir es mit einem kleinen Abriss und dann einem Neuaufbau, einer Neustrukturierung. Und deshalb haben sie einige Spieler eben abgegeben, die habe ich genannt. Und sie haben sich dadurch natürlich verstärkt und sie haben auch jede Menge Salary Cap Space. Also wenn ich mal drauf schaue, sie haben im Moment nominell über 20 Millionen Salary Cap Space. Und wenn die Zahlen stimmen, dann sind sie das Team aktuell mit dem meisten Platz unter der 88 Millionen Grenze. Das ist natürlich erstmal etwas, wo man mitarbeiten kann. Aber man muss auch sagen, sie haben zum Beispiel auch einen Platz dieser Retained Salary Cap Plätze noch behalten, nämlich den von Jakob Markström, wo sie noch knapp 2 Millionen auf der Payroll haben und das auch noch im nächsten Jahr. Das heißt also, falls sie tauschen möchten und irgendwelche Verträge mit aufnehmen möchten und diesen Salary Cap Space eben nutzen möchten, es sind noch 2 Slots frei, mehr dann nicht. Ansonsten haben sie auch einige Draft Picks, wenn ich in die nächsten Jahre schaue. 2 Erstrundenpicks im nächsten Draft, 2 Zweitrundenpicks, 2026 ist es dann ein bisschen anders. 2 Erstrundenpicks, 1 Zweitrundenpick, 2 Drittrundenpicks. Also da ist viel mit dabei, wo sie dann auch neue Spieler sich holen können und wo sie eben dann auch, ja, vielleicht sich da besser aufstellen für die Zeit ab, vielleicht 2027, 2028, wenn die neue Halle fertig ist und wenn sie dann endlich in eine moderne Arena ziehen. Auch das ist sicherlich ein Punkt, der dazu beigetragen hat, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt bereit war, so ein bisschen sportlich viele Niederlagen in Kauf zu nehmen und dann eben darauf hofft, dass man in, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren so langsam wieder die Kurve kriegt und vielleicht dann ab in 5 Jahren zumindest zum erweiterten Favoritenkreis gehören könnte. Das ist sicherlich so die Zielsetzung, dass es da dann richtig losgehen soll. Ja, wie sieht das Ganze dann auf dem Eis aus? Wie ist das Line-Up der Calgary Flames? Wenn wir uns vorne das Ganze anschauen, Jonathan Huberdeau ist ja immer noch da und der hat auch noch lange Jahre einen sehr hoch dotierten Vertrag und er hat im letzten Jahr auch nicht so die großartige Leistung gebracht. Am Ende reichte es dann für 52 Punkte, 12 Tore in 81 Spielen. Also der war jetzt nicht verletzt, ne? Wenn man dann vielleicht denkt, naja, wenn er irgendwie 20 Spiele gefehlt hat. Nee, der war gesund und bekam für die Leistung 10,5 Millionen. Also das ist schon ein Vertrag, der aktuell jedenfalls mit zum schlechtesten gehört, was man in der NHL an Verträgen hat. Darunter, wenn ich jetzt mal einfach in die Payroll gucke, ist auch ein Spieler, der hat einen relativ hochdotierten Vertrag, Nazem Kadri. Aber da muss man sagen, der hat die zweitbeste Saison seiner Karriere gespielt. 29 Tore, 75 Punkte in allen 82 Spielen. Also auch sehr, sehr gut. Von daher, der hat Leistung gezeigt. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich erstmal so sein, dass in der ersten Reihe Mikael Backlund spielt, wobei diese Aufstellung hier, finde ich interessant. Da ist also Backlund als Nummer 1 Center, Huberdeau als Flügelspieler zusammen mit Blake Coleman. Blake Coleman, auch ganz interessant. Er hatte eine richtig, richtig gute Spielzeit, zumindest für seine Maßstäbe. Der hat eine Karrieresaison gehabt, das will ich mal einmal gucken. Genau, 30 Tore im Alter von 32 Jahren. Jetzt kann man natürlich darauf hoffen, dass das nochmal passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so hoch. Aber auf jeden Fall würde er laut dieser Aufstellung hier in der ersten Reihe spielen. Zweite Reihe, Jegor Sharangovich. Auch der hat, fand ich, solide gespielt. 59 Punkte, 31 Tore, vor allem die Tore haben mir gefallen. 31 Tore vom Center nimmt man doch immer gerne. Dazu kommt dann eben auf dem rechten Flügel Anthony Mantha, der, ja, ist fraglich. Also, was bringt Anthony Mantha? Man hat Anfang der Saison letztes Jahr gedacht bei den Washington Capitals, ja, vielleicht ist das jetzt endlich mal so der Durchbruch, jetzt wo er auch wieder um einen neuen Vertrag spielt. Aber so richtig, war das dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich will mal einmal nachgucken. Er hat, glaube ich, genau, hatte 44 Punkte in der gesamten Saison. Ja, aber in den Playoffs zum Beispiel, als er bei den Golden Knights gespielt hat, waren es dann auch nur 0 Punkte in nur 3 Playoff-Spielen. Er ist jetzt 30 Jahre alt. Ja, weiß ich auch nicht, ob er jetzt derjenige ist, der sich noch großartig entwickelt. Aber vielleicht ist das auch gar nicht unbedingt der Anspruch bei den Calgary Flames. Hier wäre dann die dritte Reihe, Nazem Kadri, Andrei Kuzmenko und Martin Pospisil. Das sind mit Pospisil vor allem. Es ist ein Spieler, mit dem Kadri letztes Jahr eine ganz gute Chemie entwickelt hat. Also das war dann, glaube ich, eine gute Reihe. Und da ist zumindest ein bisschen mehr Offensive generiert worden. Und ja, Kadri hat sich da, glaube ich, fand ich, bewährt. Also das war ja auch so ein bisschen etwas, wo man immer so ein bisschen die Zweifel hatte. Bei Colorado hat er so in zweiter Reihe agieren können damals. Das hat super gepasst. Jetzt ist er vielleicht nominell so der beste Center, den sie haben. Und dass er dann eben auch performt, das ist gar nicht so schlecht. Was mich ein bisschen wundert in diesem Lineup, deswegen war ich auch irritiert, letztes Jahr hat er mit Connor Zeri zusammen gespielt und Martin Pospisil. Das ist jetzt hier etwas anders aufgestellt. Aber wie gesagt, das ist jetzt in der Offseason eine Prognose, wie die Reihenzusammenstellung sein könnte. Das kann sich dann noch ganz, ganz schnell ändern. Vierte Reihe ist hier Kevin Rooney, Walker Dürr und Ryan Lomberg. Ja, wenn man mal sagen will, das ist vielleicht so unteres Mittelfeld, was die Stürmer betrifft. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, nur wenn man dann eben in die Verteidigung schaut, da wird es dann schon sehr, sehr dünn, aber das ist überhaupt kein Wunder, denn ich habe ja eben schon die Spieler erwähnt, die den Verein verlassen haben, und wenn da Noah Hanifin und Chris Tanev dabei sind, im Prinzip so das Number One Verteidigerpaar, dann wird es natürlich schwierig, das zu ersetzen. Mackenzie Weegar ist ein Verteidiger, der gut spielen kann. Miromanov, der wird ihm hier als Nummer 2 Verteidiger mit an die Seite gestellt. Kevin Ball, Rasmus Andersen, es ist okay. Jake Bean, Braden Packel hinten, auch das ist in Ordnung. Aber das ist natürlich ein riesiger Qualitätsverlust im Vergleich zu dem, was sie vorher hatten, wo man vielleicht auch so ein bisschen gedacht hat, naja, das ist mit die beste Verteidigung der Liga. Und wenn man jetzt noch sieht, dass ein Oliver Kylington, also auch ein Deathplayer, dann eben den Verein noch verlassen hat, dann ja, ist das schon sehr, sehr schwierig. Dazu eben den Nummer 1 Torhüter abgegeben. Tja, und wer soll es dann richten hinten im Tor? Da wird ganz, ganz viel Hoffnung auf Dustin Wolf gelegt, denn der ist mit vielen Lorbeeren ausgezeichnet worden in der AHL. Der ist 2023 MVP gewesen dort. Der hat insgesamt in 3 Jahren AHL bei den Stockton Heat und den Calgary Wranglers einen Rekord von 97-32-10, 11 Shutouts, eine 92,6er Fangquote. Also der ist schon sehr, sehr gut. Das Einzige, was so ein bisschen vielleicht dann auch verhindert, dass er richtig gehypt wird, also über Calgary hinaus, das dürfte tatsächlich seine Körpergröße sein. Denn mit 1,83 Meter ist er für einen modernen NHL-Torhüter sehr klein, muss man fast schon sagen. Also so 1,90 plus, das ist eher mittlerweile Standard, wenn man sich auch seinen Kollegen anschaut. Ich will gar nicht mal sagen Backup, sondern seinen Kollegen anschaut. Dan Vladar, der misst stolze 1,96, also an die 2 Meter ran. Und das ist dann natürlich eher so die Größe, die dann eben im Moment in der NHL gewünscht ist, was Torhüter betrifft. Aber trotzdem eben, Dustin Wolf hat gezeigt in der AHL, dass er da sehr gute Leistung bringen kann. Er hat auch reingeschnuppert in der letzten Saison und hat 17 Spiele absolviert, ist aber immer noch Calder Trophy eligible. Das heißt also, er könnte immer noch Rookie of the Year werden. Aber in diesen 17 Spielen, da hatte er eine Bilanz von 7 Siegen, 7 Niederlagen und einmal eben Overtime oder Verlängerung. Die Fangquote 89,3%. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das ist jetzt aber auch nicht so beeindruckend. Nur, man muss dazu sagen, Dustin Wolf hat zum Ende der Saison sehr viele Spiele gemacht. Und die Calgary Flames, die hatten in den letzten 20 Spielen der Saison eine Bilanz von 7 Siegen und 13 Niederlagen. Das war nämlich dann nach der Trade Deadline, wo sie im Prinzip komplett ausgedünnt waren. Und wenn man dann bedenkt, dass sie in dieser negativen Phase einen Torhüter hatten, der einen quasi 50-50-Rekord hatte, also dann muss man schon sagen, dass Dustin Wolf da angedeutet hat, dass er durchaus auch in der NHL ein konkurrenzfähiger Torhüter ist. Und dementsprechend kann man sich von ihm einiges erhoffen. Aber ich glaube auch trotzdem, dass sie sehr vorsichtig sein werden. Denver da, der bekommt jetzt auch die Chance zu spielen. Der ist 27, hat auch eben jetzt nur noch 1 Jahr Vertrag. Auch das ist ja wieder eine sehr große Motivation, wo man sagen kann, hey, der möchte sich auch einen neuen Vertrag erspielen. Ob dann letzten Endes in Calgary oder ob dann bei einem anderen Verein, ist ja egal, aber die Motivation ist da und dementsprechend glaube ich, dass dieses Torhüter-Duo funktionieren könnte. Aber natürlich, wie gesagt, auf einem nicht so hohen Niveau, wie das eben dann Markstrom in einigen Jahren vorher hatte. Und das ist aber auch sehr, sehr verständlich, denn wie gesagt, das Team ist komplett anders als das vor anderthalb, zwei Jahren, wenn man noch bedenkt, dass ja Matthew Tkachuk gegangen war vor zwei Jahren im Sommer. Ist das einfach ein anderes Team der Calgary Flames und leider auch in der Folge die Thematik. Johnny Gaudreau ist natürlich auch vor zwei Jahren eben nach Columbus gewechselt als Free Agent. Da übrigens auch Side Note, natürlich auch viel, viel Trauer in Calgary, da auch vor der Halle viele Trikots, Blumen, einfach Merchandise von den Calgary Flames mit Bezug auf die Flames, aber eben dann auch oft auf Johnny Gaudreau. Die haben, glaube ich, auch eine Andacht gehalten, genauso wie die Columbus Blue Jackets jetzt gestern, meine ich, war das. Und dementsprechend da auch die Trauer sehr, sehr groß in Calgary, auch wenn er gegangen ist als Free Agent. Sie hatten einen schönen Tribute in der vorletzten Saison, als er das erste Mal wieder da war. Also das hat man ihm nicht so übel genommen, wie das vielleicht teilweise dann befürchtet wurde. Und auch da, Johnny Hockey ist in den Herzen der Flames-Fans und wird da auch für immer bleiben. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, bei den Rookies, Matt Coronato, Jacob Pelletier, die sind nicht mehr Rookies. Adam Klepka, der ist auch ein sehr, sehr großer Flügelspieler, der ist noch Rookie-eligible, der hat 6 Spiele gemacht letzte Saison, hat reingeschnuppert, hat auch bei den Calgary Wranglers gespielt, der hat die angeführt im Scoring, also das könnte schon jemand sein, der einen Riecher hat, den sie auch ein bisschen mehr reinschnuppern lassen und der sich vielleicht auch festspielt, also das kann jemand sein, den man da durchaus mit reinbringen kann. Zane Parekh wird noch in einigen Quellen genannt, wobei der 18 Jahre alt ist, der hat zwar in der OHL 33 Tore, 96 Punkte gemacht, aber ich glaube mit 18, da ist er noch ein bisschen zu jung und da wird er noch ein bisschen dann eher in den Minor Leagues geschliffen, um ihn dann irgendwann eben reinzubringen. Es gibt noch eine Veränderung im Coaching-Staff, da ist jetzt Brad Larsen, der ja vor zwei Jahren die Columbus Blue Jackets noch betreut hatte, als Assistant Coach mit dabei für Husker und er ersetzt im Prinzip Mark Savard, der zu den Toronto Maple Leafs dann gewechselt ist. Was kann man von den Calgary Flames erwarten? Ihr wisst es, die Teams, die Vorschauen sind eingeteilt nach der Wettquote auf den Stanley Cup und die lag oder liegt bei den Calgary Flames bei 1 zu 1.700. Für einen Dollar gäbe es 1.700 Dollar zurück. Damit liegen sie auf Platz Nummer 27. Und wenn ich mal so in meine grobe Einteilung reinschaue, was die Division betrifft, die Pacific, vorne ganz klar Edmonton, Vancouver ist vorne mit im Mix, die Vegas Golden Knights sind mit im Mix, dann wird es schon schwierig. Los Angeles, Seattle kann ich schwer einschätzen, aber dahinter kommen dann eben Anaheim und San Jose und ich glaube, dass die Flames da einzusortieren oder einzuordnen sind. Eins von beiden muss ich mir aussuchen. Irgendwo in der Gegend mit den Anaheim Ducks zusammen, ich glaube, San Jose fällt nochmal nach hinten so ein Stück weit ab. Seattle ist ein bisschen besser als die beiden Teams, also wird es dann wahrscheinlich Platz 6 oder 7 werden für die Calgary Flames in der Pacific und damit haben sie deutlich mit den Playoffs nichts zu tun. Aber wie gesagt, das ist dann jetzt auch das offizielle Ziel, das die Calgary Flames haben, dass sie eben sagen, okay, Greg Conroy, der General Manager, der möchte ein Team aufbauen für in 3, 5, vielleicht 7 Jahren und dafür hat er jetzt schon einiges gemacht. Das wird ein harter Weg, das wird auch teilweise wahrscheinlich ein schmerzhafter Weg und vielleicht nicht ganz so schön anzuschauen auf dem Eis, aber das ist für mich die richtige Maßnahme bei den Calgary Flames und dann muss man eben abwarten, inwieweit diese Umbaumaßnahmen dann in ein paar Jahren fruchten werden. Das war meine Vorschau auf die Calgary Flames. Morgen beziehungsweise vielleicht auch übermorgen, das kommt ganz drauf an, was mein Sonderprogramm macht, aber dazu dann mehr, wird es um den Utah Hockey Club gehen. Das ist die Franchise, die von der Wettquote her dann vor den Calgary Flames einsortiert wird und zwar auch relativ deutlich, aber dazu dann eben in der Folge mehr. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.